Also ich glaube daran, dass es ganz klar ist, dass man Leistung zählen, messen, wiegen kann, aber Menschen kann man nicht messen, zählen und wiegen. Aus meiner Sicht geht es um Ergebnisse und ich werde oft falsch verstanden, dass ich sage, die Leute sollen weniger arbeiten und möglichst alles von zu Hause aus. Ich bin für Leistung und wir haben zu oft die Leistung weggelassen. Ja, die Leute müssen mehr arbeiten und ab 40 Stunden wird die Stunde mit steuerlichen Anreizen. Ja, warum denn eigentlich erst ab der 41. Stunde?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, das wisst ihr ja schon längst, Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk und wir sind mitten in der Ferienzeit. Ach, es ist herrlich, selbst in unserem geliebten, schöne Grüße an Ines Imdal gehen raus, digitalen Wohnzimmer LinkedIn, sind ja fast mehr Bilder zu sehen von Menschen, die irgendwo am Strand liegen und nicht das tun, was sie normalerweise tun. Und unsere Gedanken sind vielleicht im Moment ein bisschen weiter weg vom Arbeiten. Bin mir da nicht so ganz sicher. Wir schauen mal hin. Ich finde, es ist die perfekte Zeit, genau darüber zu schauen, vielleicht mit ein bisschen Abstand. Und zwar auf das Thema der Leistung. Wie stehen wir denn zum Leistungsgedanken? Ist das was, wo wir Deutschen besonders gerne zupacken oder nicht? Und sind wir da vielleicht sogar ambivalent unterwegs? Und wie sieht's denn auch auf den hellen und auch durchaus auf den dunkleren Seiten der Leistung aus? So, jetzt, ihr kennt mich. Ich habe überlegt, wer kann mir dazu Auskunft geben? Wer kennt vielleicht auch beide Extreme? Und da kam sein Name in meinen Kopf. In meiner Vorstellung, mein Wunsch, ihn auch hier einladen zu dürfen. Und er hat ja gesagt. Er ist heute hier. Ich muss, glaube ich, im Gegensatz zu sonst gar nicht viel vorstellen, was er tut. Das macht er am besten selbst. Ich sag nur, er ist von Beruf, das mag er gar nicht, wenn man das sagt, Raubtier. Ja, und zwar ein ganz besonderes. Nein, er ist vor allen Dingen mal Investor und ihr kennt ihn alle. Es ist Carsten Maschmeyer und ich sage, ich bin sehr froh, dass er heute hier ist und sage, hallo lieber Carsten, schön, dass du bei Good Work bist.
Sehr gerne, liebe Jule.
bist du ein Mensch, der Angst hat vor großen Tieren, so Löwen und so oder...
Ja, ich war schon früher manchmal auf einer Safari. Das war so Kenia und Tansania. Und ich habe dann so den Ranger auf Englisch gefragt, sag mal, weiß der auch, dass er nicht tut oder so? Ja. Und das Gefährlichste war mal nicht ein Löwe. Mit dem muss ich mich eigentlich jetzt verstehen als Fernsehlöwe.
Wollte ich gerade sagen, ihr kennt euch doch, oder?
Ein Nashorn. Und wenn ein Nashorn Schwung nimmt, man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass diese vielen Tonnen auf einmal enorme Geschwindigkeit entwickeln. Da nützt auch die Bauweise eines Vans nicht viel. Dann kracht es. Also ich habe Respekt vor gefährlichen Tieren. Hoffe, dass wir noch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte diese tollen Tiere weltweit besichtigen können und nicht immer mehr Reservate verkleinern und wilde Jäger diese wunderschönen Tiere dahin metzeln.
Ja, das stimmt absolut. Carsten, bevor wir könnten jetzt schon gerade die moderative Brücke bauen, aber du kriegst erstmal die Standard-Good-Work-Frage gestellt und die geht wie folgt, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Carsten?
Ich bin gestern sehr spät nach Hause gekommen und musste mich noch auf eine Präsentation vorbereiten und heute Morgen war das erste ein Tee kochen. Ich bin Teetrinker, nicht Kaffeetrinker und ich habe gesagt, okay, jetzt gehe ich nicht in die WhatsApp-Nachrichten oder in die Mails, sondern ich setze mich jetzt hin, gehe den Tag durch. Ich habe heute zwei wichtige Termine, unter anderem hier unseren Podcast und habe einfach nachgedacht, wenn es für viele Menschen, die jetzt im Urlaub sind, man nimmt sich ja nicht nur Silvester was vor, sondern auch im Urlaub.
Total.
Ja, man ist entspannt. entspannt und sagt, oh, wenn ich wiederkomme, dann kann das nicht so sein wie neulich, dass ich nach 3 Tagen schon immer mittwochs bete, dass es Freitagnachmittag ist. Und da habe ich überlegt, was ich vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann für Vorsätze nach der Rückkehr, um diese Life-Work-Balance, die Lebensqualität irgendwie besser gestalten zu können.
Da kommen wir ganz sicherlich drauf. Ich spring mal so rüber in deinen Tagesalltag. Du sagst, du bereitest dich auf eine Präsentation vor. Ich glaube, das hören jetzt viele Startup-Gründer total gern und sagen, was? Der Maschmeyer, der ist auch sozusagen, muss sich anstrengen für eine Präsentation. Das fliegt dem doch alles zu. Wen muss der denn noch überzeugen? Ja, da ist es doch eher immer das Spiel andersrum.
Ich bin der Meinung, wenn man Präsentationen auf die leichte Schulter nimmt, dann werden sie schwer. Wenn man sich darauf vorbereitet und sagt, das wird heute schwer und eine gute Präparation hat, dann wird es meist leicht. Und das Besondere, wenn ich das morgens mache, ich habe noch eine quasi ungebrauchte Festplatte. Ich denke nicht bei der Vorbereitung an die 3 Telefonate, die ich schon geführt habe oder an die Mail, die ich gleich beantworten muss, sondern es ist wirklich ein Flow. Ich lasse alle Gedanken zu und erst dann bei Präsentation gucke ich in meine Best-of-Datei, was hat in welchen Präsentationen besonders die Zuhörerinnen oder Zuhörer interessiert. Aber ich fange quasi mit einer weißen Seite und einem bisher arbeitsmäßig noch nicht benutzten Morgen an.
Einem unverbrauchten Tag. Und da finde ich, steckt eine coole Inspiration drin, Carsten, wenn ich das sagen darf. Planst du dir auch bewusst jetzt fernab von Präsentationen bestimmte Arbeitspakete in den Vormittag, weil du für dich erkannt hast, das ist eine besonders produktive oder kreative Zeit? Also planst du deinen Tag im Rahmen deiner Freiheitsgrade denn so, dass du sagst, ich berücksichtige das?
Das kommt natürlich sehr darauf an, was an dem Tag ansteht. Aber ich habe so 2 Sachen, wo ich besonders kreativ bin oder 2 Zeiträume. Das ist morgens, wenn ich noch nicht mit anderen Dingen in Berührung kam. Oder auch etwas abends. Aber dann mache ich vorher Sport. Durch den Sport vergesse ich quasi das Routine-Arbeitsprogramm, was vorher war. Arbeite das ab, das Adrenalin geht runter und dann bin ich auch wieder in so einer kreativen Phase. Es ist so eine psychologisch sichere Phase, wo ich einfach sage, so, jetzt gehört das mir und meine Gedanken und das ist morgens oder nach dem Sport.
Es gibt ja, glaube ich, auch unter den Designern oder den Künstlern auch den Begriff des Weißraums, ja, des leeren Raums, der gefüllt werden kann. Und das ist ja, was du beschreibst, genau dieses Prinzip. Ich hole nochmal der guten Form halber nach und du ergänzt bitte beziehungsweise korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Carsten Maschmeyer, also viele werden dich kennen als Unternehmer, als Investor. Das ist das, was du heute, glaube ich, vor allen Dingen tust. Du hast die Maschmeyer Group, die nach meinen Recherchen über 150 Startups unterstützt zurzeit und auch aktive Fonds betreibt. Also das heißt Big, Big Business in verschiedenen Welten. Ich glaube, du hast auch in nahezu allen Branchen auch Startups, die du unterstützt. Also ich glaube, Fintech sind dabei, Gesundheit, Food und so weiter. Viele kennen dich wahrscheinlich als das in Anführungszeichen Raubtier, als den Löwen. Du bist auch Teil dieser Sendung. Ich glaube, wir brauchen da keine Geheimnisse zu lüften, zu sagen, das ist ein Unterhaltungsformat, ja, mit einem echten Kern. Und es gab natürlich auch eine Vergangenheit bei dir, ja, du hast dich sehr stark schon immer mit Finanzprodukten beschäftigt. Wenn ich irgendetwas so mal drüber schreiben könnte, dann würde uns das Wort Leistung ja bei deiner Vita, bei dem, was du bisher getan hast, wahrscheinlich ziemlich prominent anspringen, oder?
Ja, das ist bei mir sehr früh ausgedrückt worden. Ich bin ja mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Ich habe noch nie in meinem Leben meinen Vater gesehen. Ich war also das Ergebnis eines Abenteuers meines leiblichen Vaters, der schon verheiratet war, 3 Kinder hatte und meine Mutter war naiv und verliebt und ich bin das Resultat. Und sie konnte nie so richtig sagen, ich liebe dich so, ich liebe dich um deiner selbst willen. Weil natürlich war ich die Erinnerung, dass ihr Leben etwas eingeschränkt war. Wenn man vor 65 Jahren ein uneheliches Kind hat, war das einerseits Schande, es war ein Imagefaktor. Und natürlich konnte meine Mutter ihre möglichen beruflichen Ambitionen oder Studienambitionen natürlich endgültig vergessen. Und sie konnte nie sagen, ich habe dich lieb. Sie hat immer nur gesagt, das hast du gut gemacht. Wenn ich in der Schule ein Diktat geschrieben habe, wo ich eine gute Note bekam, wenn ich meine Hausaufgaben pünktlich gemacht habe. Ich musste nicht nur pünktlich machen, sondern ich musste es auch sehr ordentlich schreiben. Sagt sie sonst, nein, das wird normal geschrieben, das kann man kaum lesen. Wenn ich das Zimmer aufgeräumt habe oder abwasch oder ich habe die Einkäufe im Lebensmittelgeschäft gemacht. Also immer nur, wenn ich Ergebnisse erzielt habe, wenn ich Leistung erzielt habe. Und das hat mich enorm geprägt. Und ich wurde dann Läufer. Also in der Schule fragte der Sportlehrer irgendwann für die Bundesjugendspiele, wer läuft die 1000 Meter? Das wollte natürlich keiner in der ganzen Schule. Nee,
das ist mal so das Letzte, was man möchte. Ja.
Ja, genau. Das war so die Disziplin, wie man sich am besten, vor der man sich am besten drückt. Und dann wurde ich Läufer. Und da habe ich eins gemerkt, natürlich vielleicht ein Talent. Ich bin 1,89 Meter groß. Das ist für Langlauf sicher besser, als wenn ich 1,50 wäre. Aber ich habe gelernt, wenn ich intensiver trainiere, öfter trainiere, länger trainiere, habe ich bessere Leistung. Ich habe also diese Prinzipien Ursache und Wirkung irgendwie verstanden. Und habe das dann auch auf das Lernen übertragen. Vorher war für mich Schule morgens hin und irgendwie möglichst viel Blödsinn machen und mit Nachbarn quatschen oder Käsekästchen ausfüllen oder Schiffe versenken oder was man so nebenbei gemacht hat, wenn der Unterricht keinen Spaß machte. Und auf einmal war mir klar, ich wollte ja Medizin studieren. Das war damals für mich ganz erstrebenswert. Meine Mutter hatte dann auf einmal einen Sohn, wenn der Arzt geworden wäre, Image, man müsste sich finanziell keine Sorgen machen. Und ich brauchte natürlich sehr gute Noten durch den Numerus Clausus, der auch schon damals für Medizin sehr ambitioniert war. Und dann habe ich umgestellt, so wie beim Sport, wenn ich öfter lerne, länger lerne, intensiver lerne, dann bekomme ich bessere Noten. Wenn man nicht so gute Noten hat, sagt man, der Lehrer ist schuld, die Schule ist schuld.
Dann ist Pech, ja, und die äußeren Umstände.
So, und auf einmal war mir völlig klar, wenn ich viel und lange und intensiv Vokabeln lerne, dann war der Vokabeltest mit einer besseren Note. Und wenn ich mir für den Schulaufsatz in Erdkunde Mühe gegeben habe, Zeit genommen habe, mich konzentriert habe, hatte ich bessere Noten. Und das habe ich eigentlich auf mein Berufsleben übertragen. Es gibt ja Leistungssport. Ich nenne das Leistungsarbeit. Und ich habe das übertragen. Und auch heute glaube ich, dass unsere Investmentmanagerinnen und Investmentmanager mit mir zusammen einen besseren Startup-Fonds haben, weil wir öfter, intensiver, länger uns im Vorfeld, bevor wir uns beteiligen, mit dem Startup beschäftigen und uns dann intensiver, länger und öfter betreuen.
Also das heißt, du hast, wie du das jetzt so schilderst, ist ja auch eine sehr positive Sicht auf das Thema Leistung. Also danke auch nochmal, dass du das hier teilst mit uns. Vielleicht sogar so als ein Ticket für den sozialen Aufstieg, wenn ich das mal so sagen darf, zu sagen, sehr früh zu verstehen, das ist meine Chance. Ja. Mir ein Leben aufzubauen aus eigenem Antrieb, was vielleicht besser ist als das, was ich bisher kennengelernt habe. Ich hatte hier neulich oder genau genommen in der letzten Folge Natalia Nepomniachtchi zu Gast. Die ist Autorin des Buchs Wir von unten, die also ein sehr eindrückliches Beispiel gegeben hat für das Thema des sozialen Aufstiegs, die auch dafür kämpft, dass das Thema als Diversity-Faktor auch angesehen wird. Also getrennt von Migration, sondern wirklich soziale Herkunft. Und die Frage, die mich bewegt, ist, glaubst du, dass Leistung allein Menschen ausreicht, die sozial aufsteigen wollen? Ist das genug, in Anführungszeichen? Also kann man mit Leistung alles ausgleichen?
Viel mehr als früher. Wir hatten ja die Entstehung der Leistungsgesellschaft, die war ja Ende des 19. Jahrhunderts nahezu etwas Revolutionäres. Ja, in dieser Phase ist Siemens gegründet worden, andere Firmen. Früher haben dann die Fugger, die waren adlig, die hatten Geld. Im Grunde waren ja die DNA und die Genetik deiner Geburt entscheidend, wo du im Stand der Gesellschaft bist. Es wurden Berufe vererbt. Ja, und ich finde es hervorragend, dass man, wenn man eine Eigenmotivation hat, wenn man die Willenskraft hat, sich fortzubilden und auch die Energie aufwendet, Leistung zu zeigen, dass sehr viele junge Menschen und auch ältere Menschen etwas erreichen können, was eben nichts mit Herkunft, Abhängigkeit, wie erfolgreich ist die Mutter, wie reich war der Opa. Und das finde ich ganz toll, dass so etwas möglich ist. Das hätten sich Menschen vor 200 Jahren sehnlichst gewünscht.
Und immer noch ist da sicherlich einiges zu tun. Also nur mal kurz nochmal die Zahl hier aufzugreifen. Also dass 80% der Spitzenjobs immer noch besetzt sind von Menschen, die aus privilegierten Schichten und Kreisen kommen. Also sicherlich gibt es die Möglichkeit, aber soziale Durchlässigkeit, da können wir noch dran arbeiten, glaube ich. Die Frage ist, was hilft sonst noch jenseits von Leistung? Was ist mit so Themen wie Netzwerk oder ich nenne auch das Wort mal oder bringe das Wort mal Social Codes? Also du weißt, wie du dich jetzt auf dem Parkett bewegen musst. Das wissen Menschen vielleicht nicht, die noch vor diesem Schritt sind. Was hast du erlebt in deinem persönlichen Lebensweg? Wie wichtig sind neben deiner, ich glaube, das haben wir jetzt alle gut verstanden, deiner ganz klaren positiven Haltung zur Leistung, wie wichtig war das für dich, dir Zutritt zu Netzwerken zu verschaffen, zu verstehen, wie verhält man sich in bestimmten Kreisen, was sind geschickte oder weniger hilfreiche Verhaltensweisen und ja, was sind diese Social Codes, die dazugehören, wenn ich eben dazugehören möchte?
Zunächst sollte jeder seine Profession, seinen Job, seine Arbeit aus dem FF beherrschen. Wenn jemand, wie ich es beinahe geworden wäre, Arzt werden möchte, muss er sein Studium schaffen, muss sich fortbilden, muss als Arzt hervorragend arbeiten. Wenn jemand Wissenschaftler wird und etwas erforscht, muss er das beherrschen. Aber die Königsdisziplin ist dann neben dem fachlichen Wissen auch Erfolgskriterien zu erfüllen, die nicht rein fachlich basiert sind. Es wird ja nicht der beste Operateur in der Klinik, genau, der Chefarzt oder Klinikdirektor, sondern da geht es darum, kann der auch einen positiven Einfluss auf andere haben? Traut man dem zu, dass er mit dem Arbeitgeberverband dann diskutiert über Gehaltserhöhungen, über den Klinikneubau, kann er mit der Stadt-Land-Bund-Regierung darüber reden, dass dieses Erweiterungsgebäude für die Klinik wichtig ist. Dazu gehört enorme Empathie, auch ein Kommunikationstalent. Ich glaube, ab einer gewissen Hierarchiestufe geht es auch um Kommunikation und Netzwerken. Gerade wissenschaftliche Menschen oder Techniker, die vor allem auf rationalen Dingen argumentieren, tun sich oft schwer, die Gefühle, die Erwartungen, die Emotionen ihrer Mitmenschen zu treffen. Und deswegen glaube ich, für die Durchführung der fachlichen Tätigkeit braucht man einen hohen Intelligenzquotienten, um in die Spitze dieser Branche, dieser Firma, dieses Verbandes zu kommen, benötigt man Kommunikation und Netzwerk. Das heißt enorme Empathie. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Wir sind soziale Wesen. Keiner, egal welchen Beruf er hat, produziert das Produkt oder die Forschungsergebnisse nur für sich. Es wird immer Menschen geben, für die diese Leistung ist, ob ich Automechaniker bin, Maler oder Krebsforscher. Ich tue das, um irgendwie Menschen, die Bedarf an diesem Medikament, die den Wunsch haben, dieses Auto zu haben oder ihr Wohnzimmer mit schönen Tapeten oder einem wunderschönen Anstrich zu verschönern. Wir machen das für andere Menschen und es gibt zu viele technisch denkende Menschen und nicht genug Emotionologen, so nenne ich das.
Schönes Wort, Carsten.
Emotional sehr klarkommen. Dazu gehört eben, dass man nicht so sehr die Ich-Komponente hat. Viele, wenn sie reden, sagen ja ich, mich, mir, meiner. Ja, ich nenne das die Ichomanie. Und ich glaube, dass man ein Anti-Iching betreiben muss. Und das ist für das Soziale ganz wichtig, dass man eben die Dinge aus der Sicht des Gegenübers, der anderen Menschen sieht. Das ist im Vertrieb wichtig, dass man das aus Sicht der Verbraucher, der Kunden, der möglichen Anwender sieht. Das ist für die Lehrer auch wichtig, dass sie nicht nur ihren Stiefel durchziehen, sondern sagen, wie würde ich denn das als Schüler so spannend erklärt bekommen wollen, dass ich es mir leichter merken kann, dass ich Lust habe auf Biologie oder Geografie. Und das ist ganz, ganz wichtig, der Umgang mit Menschen. Und das wird zu wenig gelehrt, dieses Fach Umgang mit Menschen. Das wäre sehr schön, wenn es das vielleicht ab der 11. Klasse gibt oder spätestens in Berufsschulen. Und ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte bei der Erfindung der unabhängigen Finanzberatung vor über 30 Jahren brauchte ich Anwälte, was ich kann und was ich nicht kann. Und einer sagte, wir haben das dann alles geschafft, er sagte, Herr Maschmann, ich hätte eine Bitte, wir haben eine große Kanzlei. Können Sie mal einen Vortrag halten, wie gehe ich mit Mandanten besser um? Wie kann ich vielleicht so reden von der Körpersprache, von der Argumentation, dass es das Gericht mehr beeindruckt? Wir lernen zwar alle Paragraphen und Argumente, aber wie gehen wir eigentlich mit Menschen um? Das war hochinteressant. Ein ganz schlauer, hochdekorierter, renommierter Anwalt, der sagte, können Sie meine jüngeren Anwaltskollegen einfach mal in dem Fach schulen, was Sie nicht in der Jurafakultät lernen konnten.
Würdest du sagen, du bist diesbezüglich hochtalentiert oder einfach in einem exquisiten Trainingscamp in deinem Leben gewesen? Oder vielleicht eine Mischung aus beiden?
Ich glaube, dass ich da stark Nachteile hatte in der Kommunikation. Zum Beispiel haben wir Abendbrot gegessen, während die Tagesschau lief. Und ich musste meinen Schnabel halten. Also ich hatte beim Abendessen meinen Mund zu halten. Ich wurde also überhaupt nicht gefördert, wie man etwas formuliert, diskutiert. Es wurde auch zu Hause nicht diskutiert. Mein sehr brutaler, strenger Stiefvater hat Ansagen gemacht und es war körperlich empfindlich nachteilhaft, wenn man sich daran nicht gehalten hat. Ich war sehr vorsichtig, sehr scheu. Man muss sich das mal vorstellen, ich bin aufgewachsen, wir hatten kein Telefon, also kein Smartphone, wir hatten gar kein Telefon. Ich musste mit 2 Groschen, also 20 Pfennig, ungefähr 600 Meter gehen. Da war eine Ladenpassage, so mehrere Geschäfte, Schuster, Schlachter, Bücherladen und da war eine Telefonzelle. So, dann habe ich mich da, egal ob heiß oder regnerisch, da in die Schlange gestellt, bis ich dann irgendwann telefonieren durfte. Also es war ein sehr schlechter Start. Ich zweite war eben der brutale Stiefvater. Und dass ich jetzt in Empathie, Kommunikation mittlerweile recht gut bin, das darf man, glaube ich, sagen, das war nicht der Start, das war Abschauen. Ich habe sehr viel abgeschaut, ich habe sehr viel gelesen, ich schätze 1.000-2.000 Bücher über Vertrieb, über Verkaufen, über Verhandlungstechnik, wie gewinne ich Menschen, was passiert im Gehirn eines Menschen, wenn man etwas so formuliert oder so formuliert. Ich habe Talkshows geguckt, ach, man kann das so formulieren oder ähnliches. Ich habe einen Satz mal mir so gemerkt, ich habe ja zusammen mit Ursula von der Leyen studiert und die hat in irgendeiner Talkshow, wurde sie so ein bisschen an die Wand gedrückt, da sagt sie so, jetzt haben Sie die ganze Zeit erzählt, wie es nicht geht. Jetzt machen Sie doch mal einen Vorschlag, wie es Historik auf einmal aus der Ecke rauskommt und nach vorne marschiert. Also Fortbildung, abschauen, nachmachen Und natürlich bei jedem Verkaufsgespräch, was ich geführt habe, was nicht geklappt hat, war ich nicht hinterher sauer und sag ein doofer oder dummer Kunde, sondern so. Wo habe ich gestottert, weil ich die Vorteile nicht wusste? Habe ich das nicht anschaulich genug erklärt? Wo hätte ich etwas vorteilhafter formulieren können und nicht einfach so, wie man das einem Nachbarn oder besten Kumpel erklärt? Also ich habe immer selbst reflektiert und später, als ich Unterricht bekam, aber das war viele Jahre später, in Körpersprache, in Mimik etc., da habe ich gemerkt, dass ich unbewusst, was gut lief, verstärkt habe und was gut lief, weggelassen habe. Und dadurch bin ich dann doch gut geworden.
Weißt du, was ich spannend finde, Carsten? Also erstmal danke für deine Schilderung auch. Es gibt jetzt ganz platt gesagt zwei Möglichkeiten. Ich kann ja etwas lernen durch Abschauen, so wie du das geschildert hast, indem ich mich daran orientiere an Role Models. Im Superfall habe ich das in meinem direkten Umfeld bekommen, also durch familiäre Beziehungen mit, wie Empathie funktionieren kann. Und ich glaube, wir gehen auch oft so in die Richtung, dass wir sagen, ein Kind, ein Mensch, das wünschen wir uns, so würden wir es, glaube ich, auch unseren Kindern immer weitergeben, braucht viel Empathie, damit es selbst empathiefähig ist. Ich glaube das auch und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass gerade Menschen, die in einem psychologisch nicht sicheren Feld unterwegs sind, ganz oft besonders feine Antennen haben.
Ja, bei mir.
Und zwar als Sicherheit, ja. Als quasi als Überlebensstrategie.
Ja. Ich habe im Grunde früh gelernt, wie verhalte ich mich zu Hause, dass es nicht wieder Prügel gibt, irgendwie Stubenarrest, Taschengeldkürzung. Und eigentlich habe ich unbewusst, das war natürlich nicht rational bewusst, gelernt, wie will ich später nicht sein? Wie will ich nie andere Menschen behandeln, weil ich selber spüre, wie im wahrsten Sinne des Wortes es wehtut, wie es psychisch verletzend ist. Ich habe also quasi vorgemacht bekommen, wie es nicht geht und habe irgendwie unbewusst gesagt, genau das will ich später.
Genau das nicht, wunderbar. Ja. War dir das so unbewusst klar? Oder und du kannst heute sehr reflektiert und klar und präzise draufschauen? Oder gab es vielleicht auch schon so in deiner relativ frühen Jugend Moment, wo du sagst, das mache ich definitiv anders. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Also ob man das so im Nachhinein so glasklar für sich erkennt, wie du das jetzt hier sehr schön erläuterst. Oder gab es auch so Momente, wo du sagst, vielleicht sogar noch bevor du ins Berufsleben eingestiegen bist, das will ich anders, das möchte ich anders.
Das war ein zunehmender Prozess und ich wurde so ab 10., 11. Klasse in der Schule wieder besser. Ich war die ersten 5, 6 Schuljahre sehr gut, weil meine Mutter sehr streng mit mir geübt hat, Diktat geübt hat, die Matheaufgaben kontrollieren konnte. Und als dann X minus Y gleich Z, da hörte es bei meiner Mama auf. Da konnte sie nicht mehr helfen. Und ich habe dann angefangen, in der 7. Klasse bekamen wir dann Latein. Und wenn es heißt Rotkäppchen, Wolf, beißen, hat man noch verstanden, wer wen beißt. Ja, Fabula, Malo et Puella Pava. Aber wenn dann auf einmal verschachtelte Sätze kamen, musste man das können. Und da wurde ich schlecht in der Schule. Und dann habe ich zwei Sachen gehabt. Ich wurde immer mutiger, mündlich mich zu beteiligen. Ich habe also, glaube ich, in Chemie so sinngemäß mündlich 1 und schriftlich 4. Und da bekam ich eine, ich glaube, 2- oder 3+. Und dann habe ich gemerkt, die Kommunikation. Ich bringe mich ein. Also ich wollte gute Noten haben, um Medizin studieren zu können. Und da ich zu Hause überhaupt keine Möglichkeiten hatte, Hilfestellung zu bekommen, wir hatten auch nicht genug Geld, dass ich einen Nachhilfelehrer, ich glaube, mein Stiefvater hätte mich eher verprügelt, wenn ich keine guten Noten habe, als dass er mir Hilfestellung hätte besorgt. Und ich weiß noch, ein Schlüsselerlebnis im Medizinstudium, das ist natürlich sehr technisch. Wir hatten Anatomie, wo wir dann die Leichen logischerweise, Menschen, die sich der Wissenschaft verschrieben haben, dass sie nach ihrem Ableben für die Anatomie zur Verfügung stehen. Wir hatten einfach medizinische Psychologie. Und da sagten mir ein paar Studienkollegen, hör mal, du kannst das ja besser formulieren und erklären als hier der Professor. Mach doch irgendwas, wo dein Job ist, erklären, präsentieren, verdeutlichen, argumentieren. Willst du wirklich Arzt werden, dann sind die Patientinnen und Patienten in Narkose, mit denen kannst du nicht reden.
Wenn vergeudet.
Kannst du auch nur, kann man ja nicht reden. Und irgendwie habe ich dann gesagt, alles klar, dann ist das wohl vorgezeichnet, denn ich musste kommunizieren. Ich konnte mir das Medizinstudium nicht leisten. Ich musste einmal in einer anderen Stadt wohnen, als ich aufgewachsen bin. Ich bin ja in Bremen geboren. Dann wohnten wir in Hildesheim, eine Kreisstadt, so 100.000 Einwohner, so eine 30, 40 Minuten entfernt von Hannover. Dann habe ich in Hannover an der Medizinhochschule studiert. Und ich brauchte Geld für die Atlanten, für die Schulbücher etc. Und ich hatte einen Nebenjob. Ich bekam 540 D-Mark an BAföG und Halbwaisenrente. Da gab es so eine Kombination. Und dann habe ich abends und am Wochenende Versicherungen verkauft. Und ich musste einfach besser werden, dass ich eben öfter von Kunden hörte, das machen wir, jawohl, wir unterschreiben. Und diese Kommunikation, ich musste also besser werden in Kommunikation, um genug zu verdienen, dass ich mir eine kleine Wohnung in der Nähe der medizinischen Hochschule leisten konnte. Und dadurch wurde ich dann etwas besser.
Wir schwenken mal so langsam in Richtung, wir sind ja hier bei Good Work, also Arbeitswelt. Ja, deine Arbeitswelt hat viel damit zu tun, mutmaßlich, du korrigierst mich, wenn mein Bild da ein bisschen schräg ist, dass du auch mit Menschen zusammenarbeitest, die am Unternehmensaufbau mittendrin sind. Ja, also zumindest gibt es da Berührungspunkte. Also ich bin bei den Startups. Was erlebst du da? Beziehungsweise fangen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter vorne an. Kannst du dort auch Gründern und Gründerinnen mit Nachsicht begegnen, mit deinem doch sehr stark akzentuierten Leistungsorientierung? Oder sagst du, pass auf Leute, ihr wollt hier ein Unternehmen aufbauen? Also bedingungslose Leistungsfähigkeit muss hier einfach da sein. Was ist da so dein Erleben mit denen?
Ich würde das in zwei Phasen teilen. 95% aller Gründerinnen und Gründer, die ich kennengelernt habe, wissen, dass Gründen keine 8-Stunden-Tage mit sich bringt oder 4- oder 5-Tage-Woche. Da geht es ein paar Quartale rund um die Uhr los. Ich habe also so gut wie nie erlebt, dass eine Gründerin oder ein Gründer nicht genug Einsatz zeigt. Das wissen die und im Grunde sollte sich jeder junge Mensch oder ältere Mensch, der etwas gründet, klar machen, das bedeutet jetzt mehr Arbeitsumfang. Man muss, um Ergebnisse zu erzielen, sehr viel Einsatz zeigen. Ich kenne aber in späteren Phasen Gründer, die es übertrieben haben. Wenn man in 8 Wochen eine Software launcht, dann können die 8 Wochen schon sehr anspruchsvoll sein, sehr kurze Nächte, sehr kurze private Wochenenden. Aber wenn das ein Dauerzustand wird, dann wird das ja ein Dauerdruck. Und der ist mental nicht lange auszuhalten. Da habe ich Gründerinnen und Gründer, die ich schon mal bremse, wo ich sage, so, hier würde ich jetzt mal eine Woche Pause, eine Woche Urlaub empfehlen. Nein, das geht nicht, dann wackelt die Firma. Sag ich, stell dir vor, du wärst jetzt eine Woche schwer krank. Muss doch auch gehen. Ja, aber nachher klappt was nicht. Sag ich, dann kommst du doch wieder. Du hast 20 Mitarbeitende. Da weißt du genau, auf wen kannst du setzen und auf wen kannst du nicht setzen. Also meine Arbeit in der Unterstützung von Gründern sind 3 Sachen. Einmal wollen sie mein Kapital. Zweitens, sie wollen meine Sales-Expertise. Ich kann also sehr viel, was ich selbst nicht konnte früher, sehr viel ihnen zeigen über Kommunikation, wie sie mit Bewerbern reden, wie sie mit Kooperationspartnern reden. Und das Dritte ist, dass ich ihnen eben das Netzwerk zur Verfügung stelle, dass ich ihnen Türen öffne. Aber zusätzlich nenne ich es, bin ich eine Art Gründervater und ein bisschen auch Psychologe. Dann kommt schon mal die Situation, wo sich 3 Gründer untereinander streiten. Das sind genau dieselben, die 2 Jahre vor sich geschworen haben, bis zum letzten Lebenstag werden sie zusammenhalten und auf einmal spielen sie den Wettbewerb, wer ist der tollere Obergründer. Und psychologisch heißt auch mal kürzer treten, Pause machen. Du hast so viel Schwierigkeit in einem Gebiet. Jetzt stell dir auf dem Gebiet auf C-Level als gleichberechtigter Geschäftsführer jemanden ein, der genau dieses mögliche Defizit durch seine Kompetenz und Erfahrung füllt.
Ihr schreibt auf der Seite oder du schreibst auf der Seite, ich investiere nicht in Geschäftsmodelle oder nur in Ideen, sondern in Teams, in Menschen. Also auch nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Was müssen Menschen mitbringen auf einer abstrakteren Ebene, dass du sagst, Klick, ja? Das überzeugt mich. Kann man das überhaupt so runterbrechen oder ist das jetzt vielleicht zu simpel gedacht von mir?
In der Tat bin ich überzeugt, Person vor Produkt. Je frühphasiger ein Startup ist, umso mehr hängt der zukünftige Erfolg von drei Sachen ab. Dem Intelligenzquotienten dieser Gründer, der mentalen Stärke und dem Charakter. Und daraus kann ich antizipieren, wie wird die Qualität, wie wird der potenzielle Erfolg dieses Startups sein. Bei einem Startup glaube ich nicht an die One-Person-Show. Es sind unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Leistungen, die erzielt und erbracht werden müssen. Ich glaube nicht daran, dass das ein Mensch in sich vereint. Ich bin also eher der Teamgedanke, vor allem komplementär, dass eben einer vielleicht aus der Unternehmensberatung kommt, einer aus dem Marketing, einer ist ein Industrie-, ein Produkt-Guy. Und ich möchte sagen, worauf ich achte, sind diese Gründerinnen und Gründer selbstreflektierend? Sind sie beratungsfähig? Kann eine oder einer von ihnen besonders gut kommunizieren? Ja, mit Investoren, mit Kunden, mit Bewerbern, auch um das Startup in die Medien zu bringen. Also spannender das Startup darstellen, als es andere machen, damit man Platz in der Zeitung oder auf dem Online-Portal bekommt. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, ein Händchen für Personal. Für mich ist Founding means Recruiting. Es gibt ja keinen großen Konzern, wo der Gründer oder die zwei Gründer noch alleine sind. Also dieses Händchen für Personal, dass man sich bewusst wird, der Unterschied zwischen einer guten und sehr guten Unternehmung sind die Menschen. Dass man also das Profil, die Anforderung der Stelle genau definiert, dass man sich ausführlich Zeit nimmt mit den Bewerbenden. Passt das? Passen Sie vom Team? Identifizieren Sie sich mit dem Purpose, den Firmenzielen? Werden Sie positiven Einfluss auf Kolleginnen und Kollegen haben? Die fachliche Sache setze ich mal voraus, wenn jemand sich...
Das muss ja sowieso gegeben sein. Ja.
Wird er wahrscheinlich programmieren können. Und das ist meine Aufgabe, dass ich spüre, können die Gründer kommunizieren und mit Menschen umgehen. Und das ist wieder Empathie und eine enorme Fortbildungsbereitschaft. Denn Gründer, die etwas können oder Gründerinnen, und dann sind die in der nächsten Phase. Auf einmal müssen sie das, dann müssen sie ins Ausland expandieren. Und vorher kannten sie alles, wussten jedes und auf einmal müssen sie delegieren, Projektmanagement beherrschen, sich mit effektivem Zeitmanagement auskennen, denn die Leistung im Job ist ja das Ergebnis im Verhältnis zur aufgewendeten Zeit. Ein Gründer kann ja nicht beim lieben Gott anrufen und sagen, pass mal auf, wir sind in drei Ländern, wir haben 40 Mitarbeiter, ich brauche jetzt 6 Stunden mehr am Tag, weil ich schaffe das nicht mehr.
Manchmal hätte man das gerne.
Er muss dann einfach das Ergebnis im Verhältnis zur aufgewendeten Zeit durch Delegation, Fortbildung und Abgabe an Kolleginnen und Kollegen daraus das beste Resultat erzielen.
Und an der Stelle ist es wieder Zeit, auf unseren heutigen Werbepartner hinzuweisen, die R&V Versicherung. Das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und das spürt man, wenn man das Unternehmen nur betritt, wenn man mit Menschen in den Austausch tritt, die dort beschäftigt sind. Denn Unternehmenskultur ist dort nicht nur etwas, was auf Kaffeetassen steht oder an Wänden steht, sondern wirklich gelebt wird.
Aktuell sind knapp 17.000 Mitarbeitende beschäftigt bei der R&V-Versicherung und aus Sicht des Unternehmens können das noch gerne ein paar mehr Menschen werden. Denn es sind einige Stellen vakant in dem Unternehmen, unter anderem auch noch ein paar Ausbildungsplätze. Also schaut euch gerne rum, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer neuen oder einer ersten Arbeitsstelle seid. Und ja, was kann man sagen über R&V als Arbeitgeber? Da winken eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die euch das Arbeiten bestimmt sehr angenehm gestalten. So habt ihr dort natürlich die Möglichkeit, flexibel auch von zu Hause zu arbeiten. Es gibt 14 Monatsgehälter und es gibt ein Jobticket, die Möglichkeit, Jobrad zu nutzen, ganz viele verschiedene Angebote zur persönlichen, beruflichen Weiterbildung, also rundum ein ganzer bunter Blumenstrauß. Wenn das spannend klingt für euch, schaut euch gerne um auf jobs.ruv.de. Der Hinweis steht auch nochmal in den Shownotes. Heute wünsche ich euch viel Erfolg und wer weiß, vielleicht seid ihr schon bald Mitarbeitender, Mitarbeitende der R&V. Wie wichtig ist es, dass Gründer, und da sind wir jetzt ja auch schon ein bisschen bei so den ernüchternden Fakten rund um das Thema Startup, und es gefällt mir sehr gut, wie du das hier ausführst, wie wichtig ist es als Startup-Gründerin, auch mal vor der eigenen Haustür zu kehren, weil wir hören ganz viel Geschichten, logischerweise geht nicht jedes Startup gut, beziehungsweise das ist charmant untertrieben, ich glaube 95% der Startups scheitern, ja, oder kommen nicht dorthin, wo sie hin möchten. Wie stark muss ich da drin sein, auch zu sagen, jawohl, ich habe einen Anteil. Es war nicht nur das falsche Timing. Es war eben nicht nur der Geiz der Investoren. Es war nicht nur der Kunde, der zu blöd war, mein Produkt zu verstehen. Es war nicht nur, dass der Markt an Programmierern leergefegt war oder was auch immer man ins Feld führen kann. Wie sehr muss ich als Gründer, als Gründerin bereit sein, auch mögliche Ursachen ganz stark in der eigenen Tasche zu suchen?
Selbstreflexion halte ich für ein ganz wichtiges Kriterium, denn eine Innovation zu haben, eine Erfindung zu haben, reicht ja nicht. Jetzt muss das ein operativ gut funktionierendes Unternehmen werden. Und dazu gehören ganz viele Sachen dazu. Leadership, verschiedene Bereiche. Da merkt man, keiner hat so richtig die Finanzkompetenz. Also sollte man für die Buchhaltung, für die Finanzen jemand dazu holen. Und es ist ganz wichtig, schonungslos Dinge zu tun, dass man auf einmal merkt, dieser eine Produktbereich bei uns, der kostet nur Geld. Wir werden niemals schwarze Zahlen schreiben. Und dann braucht man diesen Mut, diese Härte, und zu sagen, wir stoppen diesen Bereich. Das kann sogar damit einhergehen, dass nicht alle 11 Mitarbeitenden, die in dem Bereich arbeiten, andere Aufgaben übernehmen können. Man muss also da auch einige nach Hause schicken. Die Alternative wäre natürlich, dass dieser Bereich immer mehr Geld frisst und die ganze Firma nur leidet. Also es ist ganz wichtig, Dinge einzustellen. Man muss auch die Kompetenz haben und den Mut haben, zu sagen, so, wir haben die eine zur Abteilungsleiterin gemacht, sie kann das nicht. Sie soll wieder programmieren oder Online-Marketing machen. Sie ist von den Fähigkeiten, von den Skills keine Führungskraft. Und das Allerschlimmste ist, wenn Gründer und Gründer merken, die Geschäftsidee passt nicht. Die Kunden haben andere Vorstellungen, das Pricing ist falsch. Es gibt Wettbewerber, die das besser oder günstiger können oder einfacher. Und dann die sogenannte Fuck-up-Party zu ordern und sagen, wir geben auf, wir sind fair, wir haben noch 800.000 auf dem Konto, wir geben das anteilig den Geldgebern zurück und wir hören auf. In Amerika ist diese Kultur des Scheiterns leichter. Es kommen Gründer auf uns zu. Wir sind ja im Moment an 49 Startups in den USA beteiligt durch unseren MGV-Fonds in San Francisco. Und da kommen Gründerinnen und Gründer schon und sagen, so, wir haben zweimal gefehlt. Wir haben zweimal gemerkt, wie es nicht geht. Daraus haben wir das und das und das gelernt. Und jetzt glauben wir, wissen wir das. In Deutschland wird das eher so ein bisschen als Gap Year dargestellt. Sag mal, was ist denn da in deinem Lebenslauf? Wo warst denn du da vor 3 Jahren? Ja, wird so ein bisschen versteckt. Wir haben hier eine noch schlechte Kultur des Umgangs mit Scheitern. Für mich ist man ja gescheiter, wenn man etwas ausprobiert hat.
Ausprobiert hat, ja klar.
Nicht gescheitert. Es ist die beste Lernreise. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Beruf gibt, wo man in ein, zwei Jahren so viel lernt, die Skills wie Inspiration, Innovation, flexibel zu sein, wie in einer Gründung. Und ich würde, wenn ich eine Stellenausschreibung hätte und ich hätte zwei Kandidaten und eine hat mal anderthalb Jahre gegründet und es hat nicht geklappt, ich würde diese Person nehmen, weil die hat so viel gelernt, sie hat Resilienz, sie hat Mut, sie hat Umgang mit Menschen gelernt und weiß auch um ihre Defizite und wird die hoffentlich reduzieren.
Auch reflektieren und umsetzen und auch entsprechend berücksichtigen. Jetzt gibt es ja auch genügend Beispiele. Bleiben wir ruhig noch mal ein Momentchen bei den Startups, dass du sagst, vom Prinzip, du hast eben den Product Market Fit angesprochen, also passt das Produkt zu den Bedürfnissen am Markt mit Preis und allem drum und dran und Wettbewerbsumfeld Haken dran, passt vom Prinzip her schon. Nur mir fehlt die Finanzkraft im Moment und die Investoren sind aus welchen Gründen auch immer nicht zu überzeugen oder sehr, sehr, sehr schwer. Wenn du vom Kern überzeugt, also im Grunde geht meine Frage so in die Richtung, wann ist so der Moment oder wie kann ich gut rausfinden, bin ich gerade dabei, ein totes Pferd zu reiten oder sollte ich doch besser absteigen? Das ist ja sicherlich eine Frage, die dir sehr oft begegnet.
Also wenn man von Weitem guckt, woran Startups scheitern, sind es viele, viele Details, viele mögliche Ursachen, aber von ganz weit weg und oben betrachtet drei Gründe. Entweder ist das Produkt und die Lösung nicht gut oder das Marketing und der Vertrieb ist nicht gut oder diese Gründer und Gründerinnen können nicht gut fundraisen. Gerade bei Techies, bei Wissenschaftlern in Biotech sind das Menschen, die nicht gewohnt sind, zu Netzwerken verkäuferisch zu formulieren und wirklich mal die Investoren oder den Investor zu sagen, so wollen sie 5 Millionen in einer Summe machen oder mit einem Milestone in zwei Phasen. Die schämen sich fast. Gerade Ärzte, Forscher, Techies sind sich fast zu fein zu raisen. Raisen ist ein Verkaufsgespräch. Und ich muss ganz klar sagen, eine der Aufgaben, Founding means Funding. Kaum jemand kann ein Startup
bootstrapped,
ja, und einfach sagen, ich habe die Erfindung, ich habe das nötige Geld, ich gehe so kostenbewusst und so vorsichtig los, dass ich kein weiteres Geld von Investoren benötige. Also ist Raisen eine ganz wichtige Sache. Und wenn man das nicht kann, dann muss man es am besten gleich lassen. Oder man sagt, okay, ich hole einen Placement Agent, ich werde dann von dem eingeworbenen Kapital so und so viel Prozent an Vermittlungsgebühr zahlen, dass mir andere beim Raisen helfen. Oder wir brauchen einen ganz tollen Head of Investor Relation. Also das Investoren finden ist wichtig und ich kann allen Gründerinnen und Gründern nur sagen, rechtzeitig sich bei Investoren ins Gespräch bringen. So, wir haben etwas, das und das. Sobald wir den nächsten Milestone erreicht haben, glauben wir, sind wir genau von unserer Umsatzgröße und von unserem Steigerungswinkel und von den Ländern, wo wir sind, in der richtigen Situation, dass wir miteinander reden sollen.
Das ist, kann ich alles total gut verstehen. Jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen von den Startups weiter in Richtung überhaupt High Performing oder Performance im Teams. Also nicht nur auf Startups bezogen, sondern auch ganz normal in der Arbeitswelt. Es gibt ja oft so die Erzählung von Low Performern. Glaubst du, dass es sowas gibt wie Low Performer? Ich spoiler mal ein bisschen an der Stelle. Ich unterscheide ja gern zwischen Low Performance und zwischen Low Performer. Wie stehst du dazu? Also glaubst du, es gibt wirklich sowas wie den oder die Low Performerin? Oder glaubst du, das ist eigentlich eher ein Phänomen, was sich an einer Einzelleistung abzeichnet? Also dass jemand gerade in dem Kontext Low Performance zeigt?
Für mich ist jeder Mensch zu respektieren und etwas Positives, den wir auf der Welt haben. Ich glaube an Low Performance und High Performance, aber es gibt keinen Low Performancer. Dieser Mensch hat Charakter, hat sich Mühe gegeben. aber irgendwie hat das jetzt nicht gepasst. Wir wissen ganz klar, es gibt in der Schule schon Low- und High-Performance. Ja? Die eine, ich hatte in der Schule eine Klassenkameradin, die hatte das beste Abitur mit der Schulnote 0,66 oder so. Mhm. Also besser geht das nicht, wenn man damals in allen Fächern 15 Punkte hatte. Die war sicher, die hatte eine High-Performance. Mhm. Ich weiß aber, dass sie später beruflich nicht durchgestartet ist. Sie konnte sehr gut lernen, auswendig lernen, hat stundenlang dann in Mathe und Geografie die Hausaufgaben gemacht. Sie ist Bibliothekarin geworden und nicht mal eine Selbstständige. Ich glaube einfach, das müssen wir klar sehen, es gibt Fußballspieler, die liefern High Performance ab, indem sie entweder als Verteidiger das eigene Tor vernageln oder als Stürmer der gegnerischen Mannschaft genug Bälle ins Tor jagen. Das geht schon los, wenn ich ein Hobby habe, ich möchte möglicherweise Klavier spielen und für Elise lernen, ja. Einige machen das, einige können es nicht, sind dazu nicht begabt. Also ich glaube daran, dass es ganz klar ist, dass man Leistung zählen, messen, wiegen kann, aber Menschen kann man nicht messen, zählen und wiegen.
Ja, sehr schön. Und es ist vor allen Dingen auch wieder ein Etikett. Ich hatte hier mal als Gast den Klaus Eidenschink, einen Theologen, und der hat gesagt, Etiketten sind für Flaschen, nicht für Menschen. Und das fand ich sehr schön. Ja? Also sehr so gut. Zu etikettieren, so einen Aufkleber drauf zu packen. Und trotzdem, was machen wir denn jetzt? Bleiben wir mal bei Teams. Jetzt haben wir da so eine Situation, da haben wir jemanden, der aus Gründen, warum auch immer, nicht die Leistung bringt, die er bringen könnte oder sie. Bleiben wir mal geschlechterneutral. Und auf der anderen Seite hast du Menschen, die richtig reinhauen. Ist ja so eine Diskussion, die oft geführt wird, auch so in Leadership-Trainings. Wie gehen wir damit um? Ja, das ist doch unfair, ungerecht. Ja, demotiviert das dann die High-Performer? Wie stehst du zu sowas? Glaubst du, dass Low-Performance, ich differenziere hier bewusst, High-Performance beeinträchtigt? Oder glaubst du, wenn jemand wirklich Hochleistung bringen will, lässt er sich davon nicht beeindrucken?
High Performance entsteht, wenn er oder sie etwas will und es auch kann. Also man sie oder ihn befähigt hat in der Ausbildung, in der Fortbildung, und dass eine Eigenmotivation oder durch eine gute Leadership auch eine Leadership-Motivation getätigt wird. Natürlich können Menschen, die wenig performen, andere mit runterziehen, dass die dann vielleicht sagen, was soll denn das? Ich reiß mir hier den Hintern auf und mache und tue und guck dir mal diese Luschen an. Ich mach's jetzt mal extra ganz
gern. Ja, klar. Es ist ja nicht so, dass es das nicht gäbe.
Das ist für mich eine Sache von Leadership. Die Führungskraft muss dann erkennen, ist diese Person, die nicht so performt, überhaupt auf der richtigen Position. Wir haben gerade im Sales oft Situationen, dass Menschen gar nicht extrovertiert genug sind, die Hemmschwelle haben, mit Kooperationspartnern im Callcenter, mit Kundenwünschen umzugehen, denen das gar nicht liegt. Die könnten sehr gut aufgehoben sein in einer Logistikabteilung, im Marketing. Umgekehrt gibt es Menschen, die viel emotionaler sind, die dann irgendwie einen technischen Beruf erlangen wollten und dann doch nach 3 Semestern abbrechen, sagen, ich bin nicht der Physiker. Ich hatte selbst so ein Erlebnis, wir mussten im 3. Semester an der Medizinischen Hochschule in Hannover in die Leibniz-Universität zum Physikunterricht. Da haben wir eine Kugel fallen lassen und die Erdanziehungskraft berechnen. Ich sage, ich wollte Arzt werden. Was ist denn jetzt hier los? Da muss eine optische Reinschaltung, sage ich. Ich glaube nicht, dass ich eine Reinschaltung ausprobieren muss. Ich habe eben gemerkt, ich bin kein guter, rein kopfgesteuerter, wissenschaftlicher Mensch. Ich habe viel zu viel Emotionen. Ich habe Empathie. Ich möchte kommunizieren. Ich möchte interagieren. Und ich bin Medizin, also der Chirurg ist ein technischer Beruf.
Mhm. Ja, klar.
Ich habe dann für mich das gemerkt. Also Führungskräfte müssen merken, passt hier wollen und können. Oder kann man diese Mitarbeitende oder den Mitarbeitenden transformieren in einen anderen Bereich? Wenn das Wollen aber permanent das Problem ist. Wir haben so und so viele Menschen, die einfach vom Staat leben, die sich sogar damit abgefunden haben. Das wird sehr, sehr schwierig. Also das Nichtwollen ist das größte Problem. Mhm. Aber da habe ich ein Privileg und bin sehr glücklich darüber, dass in der Startup-Welt die meisten Gründerinnen und Gründer im Gegenteil, die wollen fast...
Die musste eher ab und zu mal vor sich selbst schützen, ja, wahrscheinlich. Ja. Stichwort Sales und Motivation. Wie stehst du zu extrinsischer Motivation? Also das heißt, ich gieße ein bisschen Öl ins Feuer, ich halte die Karotte hin, damit derjenige, diejenige ein bisschen mehr Leistung bringt. Ist ja nach wie vor ein sehr gängiges oder aus Sicht von einer klaren Sales-Sicht auch probates Mittel, um Leistung zu schüren. Wie stehst du dazu? Es wird hoch diskutiert. Würde mich mal interessieren, wie Carsten Maschmeyer auf extrinsische Motivation schaut. Also sprich Anreize von außen, finanzielle Anreize.
Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Extrinsisch kann sein durch die Führungskraft, der Teamgeist, kommen. Wir wollen als Gruppe dieses schaffen. Wir wollen die Software 3 Tage eher launchen. Das bringt dem Unternehmen den und den entscheidenden Marktvorteil. Wenn ich als Führungskraft auf rein finanzielle extrinsische Motivation angewiesen bin, ist das erbärmlich. Die Startup-Welt hat sehr viel Bewerbende, die wegen des Purpose kommen. Die sagen, jawohl, das ist hier Nachhaltigkeit. Wir wollen einen Teil der Erde nachhaltiger, umweltfreundlicher machen. Wir möchten den Menschen ein gesünderes Produkt oder für bestimmte Leistungen weniger Kosten verursachen. Also der Purpose ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich kann die Führungskraft motivieren, aber rein alleine über finanzielle Motivation wird das nur eine kurze Zeit funktionieren. Perfekt ist, wenn intrinsische und extrinsische synchron
zusammenkommen.
Das ist ideal für Gründer und Gründerinnen, und das ist eben meine Welt. Ich bin seit 15 Jahren Startup-Investor, the best of the best, Tel Aviv bis San Francisco. Ich habe nur mit Gründerinnen und Gründern und ihren Co-Gründern und Investoren zu tun. Die haben eine ganz hohe innere Antriebskraft. Ja? Mhm. Die haben einerseits, dass sie etwas verbessern wollen auf dieser Welt, make a part of the world a better place. Und zum anderen haben die natürlich auch ein Ziel, klar, es geht um Risiko, um Chance. Sie wissen, dass sie pleite gehen können, dass 3 Jahre Lebenszeit umsonst gewesen sein können. Aber wenn es funktioniert, und sie haben den Exit und haben auf einmal dann durch das Cash-Event 10, 20 Millionen, also quasi das Einkommen von, das Lebenseinkommen von 10, 20 Professoren, das ist natürlich auch ein extremer Antrieb. Aber dies ist nicht rein finanziell. Die wollen ja, dass ihr Produkt funktioniert. Und Erfolg wird in der westlichen Welt eben noch mit Geld bezahlt. Auch ein Schriftsteller, der ein tolles Buch schreibt, das wird natürlich öfter verkauft und kriegt er auch anteilig, wenn er da 3 Euro pro Buch kriegt, ist natürlich ein Unterschied, ob das 100.000 Mal verkauft wird oder 10.000 Mal.
Ja, klar.
Die Sportler, die einfach Spaß, ich habe die super schöne Situation, dass ich mit vielen Fußballern und Sportlern zusammen investiere, die haben einfach Spaß am Kicken. Ja, die wollen gewinnen, die wollen einfach einen wegrennen oder den Ball besser ins Tor schießen oder besser verteidigen. Ja, die haben dann oft auch bessere Verträge, die diese enorme Leistung, die aber durch Spaß am Kicken, durch Freude an Leistung entstanden ist, die haben dann hochbezahltere Verträge.
Ja, also des Geldes wegen etwas zu tun, ist keine schlaue Idee, wird uns mutmaßlich nicht an die Spitze bringen, weil wir werden dort immer Menschen sehen, die es aus ganz tiefem inneren Antrieb tun, so wie du es schilderst, und die aus innerer Überzeugung und Freude an dem, was sie tun. Insgesamt würdest du sagen, bin mal gespannt, was du sagst, hat sich das Klima für Start-up-Gründer ein bisschen eingetrübt? Ist es schwieriger geworden? Also da bitte ich dich wirklich mal, vielleicht magst du auch ein Stück zur Seite treten von der Maschmeyer Group, sondern auf den Markt insgesamt. Jetzt mal in Deutschland gucken, ist es härter geworden, jetzt ein Startup zu gründen, als noch vor beispielsweise 7, 8 Jahren? Gerade was das Thema Raisen betrifft, also wirklich Gelder zu bekommen, ist das schwieriger oder ist das auch nur so ein Narrativ, was jetzt erzeugt wird?
Es ist schwieriger geworden, oder sagen wir mal so, das ist, glaube ich, präziser, es ist nicht mehr so leicht, wie es zwischendurch war.
Genau.
Das billige Geld, Investoren, die niemals in Startups investieren wollten, haben auf einmal von der Bank die Mitteilung bekommen, diese berühmten Strafzinsen von 0,5%. Mhm. Da haben sie gesagt, so, ich wollte zwar nie in Startups investieren, aber ehe ich ein 0,5% Strafe zahle, dann investiere ich lieber in Startup. Also es war in Startups zu investieren. Mhm. Wir hatten seit der Lehman-Pleite ging es 10-12 Jahre nur aufwärts. Gold wurde teurer, Immobilien wurden teurer, Aktien verteuerten sich und auch die Startup-Bewertungen stiegen. Es ging nur eine Richtung, immer nur nach oben. Und dann kam der perfekte Giftcocktail für den Finanzmarkt. Zinswende, Inflation, der russische Angriffskrieg, Lieferkettenprobleme und auf einmal war das Geld nicht mehr billig und auf einmal bekamen Investoren wieder 3,5% Festzins und haben gesagt, naja, dann nehme ich lieber 3,5% Festzins, als dass ich einem Startup Geld gebe, wo ich ja nicht weiß, ob das Geld weg ist. Und daraus ist etwas entstanden, das nannten wir Startup Winter. Einige Großinvestoren mussten rebalancen. Ihr Immobilienportfolio hat sich reduziert und auf einmal hatten sie zu viel Investments in Startups und haben einfach gesagt, ich kann bis auf Weiteres keine neuen Investments in Startup-Bereich tätigen, weil meine Asset Allocation schief ist und aus den Fugen geraten ist. Wir haben jetzt folgende Situation. Das war Startup Winter. Die Investoren haben auf einmal gesagt, wann ist bei euch Break-Even? Das war für viele Gründerinnen und Gründer vorher ein Fremdwort. Profitabilität, Break-Even, genau. Kapitaleffizient. Einige haben ja ganz stolz gesagt, sie sind im Dauer-Fundraisen. Wir hatten ja Geschäftsmodelle wie Gorilla als Beispiel. Ich brauche 50 Euro Customer Acquisition Cost und habe 30 Euro Marge. Da haben die gesagt, ja, dann machen wir einfach mehr Marketing. Ja, wo das geendet ist, wissen wir ja jetzt.
Ja.
Und dann haben wir jetzt Gründer, die sind nicht schlauer als vor. Die haben den gleichen IQ, aber auf einmal nur noch Must-Have, nicht mehr Nice-to-Have. Sie achten darauf, dass sich Dinge in sich rechnen. Geschäftsmodelle mit negativer Marge, die werden abgeschnitten, die gibt es nicht mehr. Und es ist im Grunde so wie bei Monopoly, die Schlossallee läuft immer, wenn das Startup gute Bewertungen hat bei den Kunden, starken Umsatz, einen hohen Steigerungswinkel. Diese Startups kriegen immer Geld, aber es kriegen nicht mehr wie vorher alle Startups Geld. Ich nenne es jetzt, wir sind im Startup-Frühling. Die ersten Bewertungen steigen wieder an. Es gibt Startups, wo mehrere Investoren unbedingt hinein wollen. Die haben dann ganz klar die Situation, dass sie das nutzen können. Sie sagen, okay, wenn Sie sich vier bei uns beteiligen wollen, dann nehmen wir den oder die Investoren, die uns die höchste Bewertung bietet, um weniger Verwässerung zu haben. Also für mich ganz klar, wir sind aus einem übertriebenen Hochsommer, der den Höhepunkt der Bewertung im Herbst 21 hatte, in 22 und 23 in ein Startup-Winter gekommen und wir sind jetzt in einem Frühling. Die Bewertungen steigen wieder an, aber wir sind noch weit davon entfernt, so astronomische, teilweise überbewertete Finanzierungsrunden zu haben, wie wir sie in 21 im zweiten Halbjahr sahen.
Mhm. Ich würde auch fast noch eine andere Vokabel kommt mir in den Kopf. Vielleicht ist die Startup-Welt und Branche auch ein bisschen erwachsen geworden. Ja, also dass so eine Reifung auch stattgefunden hat, ja, dass dieser typische Hype-Cycle, dass der jetzt so ein bisschen abklingt, dass man sagt, so langsam kommen wir in so eine Phase, wo wir wirklich auch in beide Richtungen vernünftig wirtschaften
können. Ja, und eben unterschieden wird und differenziert wird. Die Investoren geben nicht mehr allen Startups Geld und sagen so, wann habt ihr Break-Even? Wie ist diese Marge? Könnt ihr das verteidigen? Sag mal, was ist jetzt wirklich besser als bei diesen drei anderen Firmen, die so Ähnliches machen? Und die Gründer achten jetzt darauf, dass sie kapitaleffizient sind. Sie wissen nicht mehr, kriegen sie wirklich die nächste Finanzierungsrunde zusammen. Sagen sie,
ja, klar,
schief geht. Wir achten auf die Kosten. Wir machen nur Dinge, die sich rechnen. Denn falls wir keine neue Runde kommen, müssen wir ja, uns in sich selbst rechnen. Das muss man sich auch wirklich klar machen. Der Sinn eines Unternehmens, einer Firma ist, dass sie mehr Einnahmen hat als Ausgaben. Ja, dass sie also die Produktion, die Herstellung, die Materialkosten bezahlt, wenn es jetzt Produktion ist, und die Gehälter. Und dann muss was überbleiben. Und wir hatten eben Startups, die nur groß werden wollten, mehr Umsatz, mehr Conversion, mehr Traction.
Mehr Mitarbeiter,
aber ja,
oder Mitarbeitende.
Gerechnet hätten. Und die sind in diesem, nach diesem Winter, in dem, wie ich es nenne, Startup-Frühling, sind die im Hintertreffen. Die bekommen kein Geld.
Wir haben verstanden. Und ich glaube, da gab es auch keinen Zweifel. Und spätestens nach dem Gespräch hier auch. Leistungsdenken, Leistungsbereitschaft können wir in der Welt der Startups auf jeden Fall als gegeben sehen. Wir kommen mal langsam in dem Bereich, was wir so in der Arbeitswelt insgesamt sehen. Ich hau mal so ein paar Begriffe raus, zu denen positionierst du dich auch. Du grinst schon. Die Vier-Tage-Woche, das beliebte Homeoffice, wo wir es uns so schnucklig machen. Am liebsten Workation, möglich von überall an der Welt. Haben wir ein Leistungsproblem insgesamt in unserer Arbeitswelt? Müssen wir so da drauf schauen? Ich sage es bewusst so provokant.
Es ist ganz wichtig, dass wir wieder auf die Leistung, auf die Ergebnisse achten und nicht auf pünktlich morgens gestartete, möglichst viel abgesessene Arbeitszeit. Für mich ist es so, ich gehe ins Büro oder man sollte ins Büro gehen und seine Arbeit starten, weil man bestimmte Ziele, bestimmte Ergebnisse erreichen will und nicht um so und so viele Stunden abzusetzen. Ich habe immer die Saying, ich gehe nicht morgens ins Büro, um abends müde zu sein. Wir haben ganz klar, geht es in der physikalischen Definition Arbeit oder aufgewendete Energie durch benötigte Zeit. Für mich ist ganz wichtig, dass wir Ergebnisse erzielen. Wenn ein Maurer weiß, die Garage muss in 3 Wochen fertig sein, ja, die er da an dem Haus anbaut und heute war die Mauer 30 Zentimeter hoch und es wäre ganz gut, wenn er heute als Tagesziel hat, 70 Zentimeter ist sie abends fertig. Wir haben zu oft die Anwesenheit, die abzusitzende Arbeitszeit genommen. Ich habe ein Beispiel bei der Bundeswehr gehabt. Wir hatten einmal es war immer 16.45 Uhr wochentags Feierabend, bis auf bestimmte Übungen. Und es regnete in Strömen und wir hatten eine Zeltstadt so halb fertig. Und da sagten die, Stopp, Feierabend, morgen geht's weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen irgendwie die Sachen hier so halbwegs zu Ende bauen. Und einmal hatten wir wirklich alles fertig für eine andere Übung. Es war irgendwie 14 Uhr. Sag ich, was sollen wir jetzt machen? Bereiten Sie sich auf Feierabend vor. Also wir hatten nichts zu tun. Das ist unlogisch. Die Naturgesetze sind anders. Ein Landwirt wird im Winter weniger zu tun haben. Er kann nicht in gefrorenen Boden Saat aussehen. Und er wird in der Erntephase Juli, August wahrscheinlich längere Tage haben und teilweise nachts mit Licht am Meer, ja, am Erntemeer arbeiten. Also aus meiner Sicht geht es um Ergebnisse. Und ich werde oft falsch verstanden, dass ich sage, die Leute sollen weniger arbeiten und möglichst alles von zu Hause aus. Ich bin für Leistung. Und wir haben zu oft die Leistung weggelassen. Ja, die Leute müssen mehr arbeiten und ab 40 Stunden wird die Stunde mit steuerlichen Anreizen. Ja, warum denn eigentlich erst ab der 41. Stunde?
Ja, frage ich mich auch.
Leistung erzielen. Und ich bringe es immer im Sport, weil ich mit so vielen Fußballern mich austausche. Da geht es auch nicht um Kilometergeld, sondern es geht um Tore. Ja, es geht um Ergebnisse. In der Forschung geht es um Ergebnisse. Es ist doch völlig egal, wie viele Stunden der Wissenschaftler am Reagenzglas hantiert. Hoffentlich kommt er mit seinem zu erfindenden Wirkstoff oder Medikament oder irgendetwas, was den Menschen Gesundheit verleiht, voran. Ich bin für Ergebnisse und Leistung. Und wenn das in kürzerer Anwesenheit geht, dann sehr, sehr gerne. Wir nutzen die Technik noch nicht in der Beurteilung. Wir haben eine dritte Gehirnhälfte durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz. Wir haben die sogenannte, nenne ich es, dritte Hand durch Automatisierung, durch Robotik. Und diese Technik wird ein Teil unseres Arbeitslohnes refinanzieren. Auch künstliche Intelligenz verhindert keine Jobs, aber Menschen, die die künstliche Intelligenz als Effizienzvorteil zu besseren Ergebnissen und Resultaten führend einsetzen, die nehmen denen, die das nicht einsetzen, die werden denen die Jobs wegnehmen.
Das glaube ich auch. Jetzt möchte ich dich mal mit einer Beobachtung konfrontieren. Ich sage nicht, das ist meine Meinung, Carsten, aber ich höre öfter so Stimmen, die gehen in folgende Richtung. Und zwar, dass sie lauten, also Carsten Maschmeyer, der war mir ja immer total unsympathisch. Aber wenn ich ehrlich bin, was der jetzt so auf LinkedIn schreibt, genau zu solchen Themen, ja, 4-Tage-Wochen, das ist ja also total vernünftig. Was ist denn da los? Hat er einen Sinneswandel oder haben wir ihn früher falsch verstanden? Ich sag nicht, es ist meine Meinung. Ich höre solche Aussagen öfter. Vielleicht haben sie dich auch schon erreicht.
Ich führe das darauf zurück, dass ich sehr erfolgreich als Unternehmer wurde und weil wir uns dem Leistungsprinzip verschrieben haben. Ich habe nie darauf geachtet, dass meine Beraterinnen und Berater möglichst viele Stunden arbeiten, sondern dass sie gut arbeiten, dass sie Kunden zufrieden machen, dass sie Ergebnisse erzielen. Die 4-Tage-Woche ist bei mir ja entstanden, weil die Alternative 0 Tage ist. Gerade gestern habe ich noch gelesen, dass, glaube ich, ein Drittel der Restaurantbesitzer ernsthaft überlegt, ihren Laden zu schließen. Die Leute brauchen trotzdem was zu essen, sie haben Hunger und sie haben Geld. Aber ich bekomme nicht den Küchenchef oder die Küchenhilfe oder den Servierer oder Ober, weil das oft Wochenendarbeit, spät. Wir müssen uns ja klar machen, in der Medizin erwarten wir das, dass es nachts eine Schwester gibt, dass am Wochenende uns jemand auch pflegt im Krankenhaus. Aber in dem Restaurant arbeiten die Menschen eigentlich, wenn wir frei haben. Abends, am Wochenende, dann kann man am ersten Weihnachtstag essen gehen, man kann Silvesterabend das Silvestermenü haben. Und diese Leute sagen, ich mache das nicht mehr für dieses Geld. Und meine Empfehlung ist, ehe ich gar keinen mehr kriege, dann biete ich lieber 4 Tage, denn die Alternative sind dann 0 Tage.
Null. Und das ist sachlich total.
Ja.
Genau, das ist sachlich total nachvollziehbar, aber ich bleibe jetzt trotzdem nochmal hartnäckig bei dem Punkt. Mir ging es eigentlich darum, um dein Image, was sich ja in meiner Wahrnehmung bei vielen verwandelt hat. Weiß nicht, ob das für dich eine neue Beobachtung ist. Ich teile das mal mit dir, dass du plötzlich für ein sehr differenziertes Bild stehst auf Phänomene wie, das mache ich nur mal an dem Beispiel fest. Und ist das was, was dir auch so direkt zurückgespiegelt wird oder sagst du, nö, höre ich jetzt so zum ersten Mal?
Für mich ist sehr wichtig, dass die Menschen, die mich kennen, die meine Gedanken kennen, wie die mich sehen. Das war immer sehr, sehr positiv. Ich habe natürlich früher in einer börsennotierten Firma, die ich gegründet habe, meine persönlichen Gedanken überhaupt nicht nach außen geteilt. Wir haben Quartalsberichte veröffentlicht, unsere Geschäftszahlen und den Aktienkurs gepflegt. Heute habe ich mich schon vor Jahren entschieden, ich äußere mich. Ich möchte meinen Beitrag leisten, dass etwas in diesem Land besser wird. Als ich gefragt wurde, in die Höhle der Löwen zu gehen vor 9 Jahren, habe ich gesagt, okay, alle sagen, wir müssen was für die Gründerszene tun, für die Startup-Welt. Ich mache es. Und auf einmal haben viele gesagt, das ist ja gar nicht so ein eiskalter Typ, der lacht,
der hat
alle Fragen, der kanzelt die Gründerinnen und Gründer gar nicht ab, der ist ja respektvoll, selbst wenn er nicht investiert. Und wenn ich jetzt sage, Leistung oder Respekt oder Chefs, die nicht aufs Team hören oder das Lob einheimsen, obwohl eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die Idee hat. So habe ich immer gedacht, nur ich habe jetzt viel mehr den Mut. Ich leite keine börsennotierte Firma mehr, wo mir dann Aktionäre böse sein können, sagen, was haben Sie da veröffentlicht? Ich bin unabhängig. Ich veröffentliche jetzt, wie ich die Dinge sehe. Und ich glaube, dass wenn das Unternehmen Bundesrepublik Deutschland einige der Tipps, die ich hier empfehle, umsetzen würde, würden wir hoffentlich in ein paar Jahren besser dastehen.
Inwieweit hat das auch, und ich glaube, da erzählen wir ja auch jetzt unseren Hörerinnen und Hörern nichts Neues, deine, sagen wir mal, auch negative Berührung mit dem Leistungsdenken damit zu tun? Du hast darüber, hast du auch schon vielfach öffentlich geschrieben, gesprochen, deine Probleme gehabt, du hast eine Tablettenabhängigkeit. Inwieweit hat dich das auch dazu, ich sag mal, ein Stück weit in eine Transformation gebracht, auch mal dein inneren Leben mit Menschen zu teilen?
Ich hatte vor über 15 Jahren einen Burnout, 17, 18 Stunden Tage, Urlaube nachgeflogen, unterbrochen, eher zurückgefahren, oft Wochenends gearbeitet und ein unerkanntes Burnout, was als Symptom Schlaflosigkeit hatte. Das ist eine ganz doofe Erfindung am Produkt Mensch. Da sollten die Startup Human.
Das ist kein Feature, das ist ein Bug, ja.
Ja, die sollten nochmal nacharbeiten. Wenn wir viel gearbeitet haben, schlafen wir als Ausgleich auch noch schlechter. Das ist eine doofe Erfindung, da sollten wir nochmal was machen. Und ich habe dann das Pech gehabt, dass ich zu meinem Hausarzt gegangen bin im Rahmen irgendeiner Tetanusimpfung. Dann habe ich ihm das geschildert, sag, gar kein Problem, da gibt's so weiße Tabletten, die heißen Stilnox. Nimmst du eine halbe, lässt du unter der Zunge auflösen und kannst du wunderbar schlafen. Er hat auch sicher gesagt, wenn ich die regelmäßig nehme, dass ich abhängig werde. Das habe ich aber nicht so richtig gehört und dachte, naja, ich abhängig werden, ich doch nicht mit meiner Willenskraft, auf keinen Fall. So, und das Dumme ist, bei diesen Tabletten ist ja ein Gewöhnungseffekt. Irgendwann braucht man nicht eine halbe, sondern eine ganze und irgendwann statt einer zwei und so weiter. Und die Nebenwirkung dieser Benzodiazepine ist Depression. Also ich sollte ein Burnout mit einem Medikament symptomatisch behandeln, was noch Depression verstärkt. So, und das habe ich, das ist dann eskaliert. Ich bin in den Entzug gegangen, in eine Psychotherapie im Max-Planck-Institut für Psychiatrie hier in München. Meine Frau Veronika hatte diesen weltberühmten Arzt, Chemiker und Psychiater Professor Dr. Holzbohr entdeckt, der vielen wie Oliver Kahn, Deißler, Til Schweiger und so weiter hilft. Und der hat mich geheilt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich es erstens übertrieben habe. Ich glaube, dass weniger an mir selbst gelernt, weniger Umfang zu besseren Leistungen führt. Wer 7 Tage durcharbeitet, ist nicht kreativ, hat nicht die besten Ideen, hat kein tolerantes Händchen mehr im Umgang mit Mitarbeitenden. Und das war mein großer Fehler. Ich dachte immer, jedes Ding muss ich noch machen. Ich hätte einfach etwas mehr delegieren müssen. Das wäre auch gut, denn ich habe ja Mitarbeiter eingestellt, weil sie Fähigkeiten und Kompetenzen haben, habe sie gut bezahlt, dann soll ich sie auch Dinge machen lassen und ihnen übertragen. Sie werden es anders machen, aber auf ihre Weise gut. Und da habe ich erkannt, weniger ist mehr. Ich habe jetzt ganz klar den nahezu digital freien Sonntag. Ich lese keine Mails. Ich gehe abends, habe ich eine Schlafhygiene. Am besten ist, wenn ich abends Sport mache. Dann verarbeite ich den Tag, baue das Adrenalin ab. Die letzte halbe Stunde, Stunde vorm Schlafengehen gibt's kein technisches Device mehr. Bei mir ist irgendwann Schluss.
Kein blaues Licht.
Ich lade mein Smartphone im Ankleidezimmer auf und nicht im Schlafzimmer.
Das ist auch gut. Ich habe jetzt auch einen analogen Wecker, das stimmt, das ist wirklich hilfreich.
Habe ich auch. Und die letzte halbe Stunde lese ich, aber nicht wie früher ein Fachbuch, wo ich dann was unterstrichen habe und mir gleich Notizen gemacht habe, hätte ich ja gleich ins Büro fahren können. Ich verträume langsam mich weg durch ein Ken Follett oder Robert Harris oder Grissom oder wie auch immer. Dann bin ich in einem anderen Jahrhundert, in einer anderen Welt. Ist fantastisch und ich schlummer weg und schlafe gut. Für mich fängt ein guter Tag mit dem Abend vorher an. Und ich weiß, wenn ich über 12 Stunden am Stück oder mit kleinen Pausen arbeite, ich kann das von der Leistungsstärke, aber dann ist mein Nachtschlaf schlecht. Und der nächste Tag ist Mist. Und wenn der nächste Tag Mist ist, dann soll lieber der Tag davor 2 Tage kürzer sein. Das Gesamtergebnis ist besser. Also, ganz klare Sache. Es gibt einige Menschen, die müssen erstmal ihre 7, 8 Stunden wirklich etwas mehr leisten. Und dann gibt's Menschen, die leisten insgesamt am Arbeitsumfang zu viel, die müssen kürzen.
Und guck mal, jetzt haben wir einen ganzen Tag miteinander verbracht, Carsten. Vom Aufstehen, ja, wie bist du in den Tag gestartet, bis zum Abend. Und mir gefällt der Gedanke, dass du sagst, der Tagesstart oder der Tag fängt eigentlich mit dem Abend davor an, ja, und mit der Nacht. Und deswegen würde ich sagen, sind wir auch so langsam am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen. Ich könnte dir noch viele Fragen stellen. Vielleicht magst du ja irgendwann nochmal kommen, aber jetzt reiten wir mal so langsam die Kutsche Richtung Heimathafen. Und da habe ich immer so diese Frage zu neu und gut. Was du schilderst jetzt oder was du uns auch nochmal so ein bisschen mitgibst, ja, an deinen persönlichen, nicht Ratschlägen, aber vielleicht auch Hinweisen, was hilfreich sein kann, geht in Richtung von einem gesunden Leistungsgedanken. Also da etwas balanciert. Also ja zu Leistungsorientierung und Bereitschaft in gesundem Maß. Vielleicht kriegst du es ganz kurz auf den Punkt. Was ist das Gute daran, wenn wir für uns persönlich, aber auch vielleicht auf einer gesellschaftlichen Ebene, einen gesunden Leistungsgedanken etablieren können? Was ist das Gute daran?
Ich glaube, dass das Erfolgserlebnisse sind, dass man mental sich positiv auflädt, wenn man etwas leistet, wenn man etwas geschafft hat. Aber ich war Läufer und Leistungssportler. Man kann auch übertrainiert sein und dann hilft nicht noch mehr trainieren oder noch mehr Wettkämpfe. Dann ist Pause nötig. Leistung schafft Wohlstand im Sinne, wir können uns Krankenhäuser, wir können uns hoffentlich wieder reparierte Autobahnen, ein besseres Netz für unsere Smartphones und Mails nur leisten, wenn etwas entsteht, wenn Leistung schafft eigentlich, dass wir uns etwas leisten können. Und ich hoffe, dass der Leistungsgedanke zurückkehrt, wie wir nach dem Krieg diese Trümmerfrauen, diese Aufbaugesellschaft, dass wir uns um Leistung kümmern und die traditionellen Dinge, die etwas mit Stechuhr, mit pünktlichem Beginn, mit absoluter Anwesenheit Ja sagen zu den Ideen des Chefs, dass das hoffentlich bald der Vergangenheit angehört. Wir müssen Deutschland da rausholen. Das geht nur durch gute Leistungen. Dafür möchte ich ein positives Umfeld bieten. Ich möchte Mitarbeitenden psychologische Sicherheit ermöglichen. Und wenn es möglich ist, dann sollen die Menschen von wo auch immer arbeiten und wann auch immer sie arbeiten. Es gibt Morgenmenschen, es gibt Abendmenschen. Hauptsache, die Ziele, die Ergebnisse werden besser. Das tut dem einzelnen Menschen gut. Er wird mental gesünder sein, er wird glücklicher sein und es wird letztendlich dem Standort Deutschland auch gut tun. Und das ist dringend nötig, denn wir rutschen in fast allen Parametern immer weiter ab. Wir gelten im Moment als der kranke Mann Europas. Dann muss man reparieren.
Damit wir noch einen positiven Twist haben, was ist das Neue daran, wenn wir auf den Leistungsgedanken gesund schauen? Ja, also genau, du hast es schon sehr schön ausgeführt, aber vielleicht nochmal, dass wir mit einem positiven Momentum schließen.
Es ist ja neben Stress gibt es ja auch den Eustress. Ja? Mhm. Dieses wundervolle Gefühl, etwas geschafft zu haben. Leistung, Neugierde auf die Zukunft, Neugier auf andere Menschen, Neugier auf Fortbildung. Ja? Und es ist so schön, wenn man etwas leistet, wenn man etwas fertig hat. Ich habe das bei meinen Kindern gesehen, die dann irgendwann sagten, Papa, ich habe zu viel Hausaufgaben. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und die fertig gemacht. Und die sagten, Papa, ich bin jetzt so glücklich, ich habe es ja doch gemacht. Ich hätte eigentlich morgen lieber eine Entschuldigung für die Schule gehabt, wo du mir schreibst, warum ich die Hausaufgabe nicht machen konnte. Leistung ist etwas Herrliches und wir sollten es aber generell nicht übertreiben. Überleistung ja, aber nicht Überleistung, die gesundheitlich oder mental schadet.
Erfolg hat ja damit was zu tun, dass etwas erfolgt ist. Ja, und das setzt Leistung voraus. Lieber Carsten, ich danke dir ganz herzlich für das wirklich intensive Gespräch. Wir sind durch das Land der Leistung gereist, ja, haben uns da vor allen Dingen mal auf der Insel der Startups aufgehalten, aber nicht nur. Wir haben auch viel erfahren von dir persönlich, was mir sehr gut gefällt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit und für deine klugen Ausführungen. Vielen Dank.
Sehr gerne, Jule.
We'll be right back. Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, 3 Suchscheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen 3 Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung. Ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf, eure Julia Jankowski.